SRF 3.
Er prägte Deutschland wie nur wenige Politiker.
Keine Regierung kann Wunder vollbringen. Das Mögliche aber, das Mögliche muss sie mit aller Kraft verwirklichen.
Altkanzler Helmut Schmidt stirbt 96-jährig. Wir würdigen seinen Weg und fragen nach seinen Leistungen. Entweder ihr spurt oder wir empfehlen dem britischen Volk den Austritt aus der EU. Die Forderungen von David Cameron, wie sie in Brüssel gutiert werden, sagt unser Korrespondent. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, hilft die Schweiz. Das EDA macht Werbung für seine Friedensdiplomatie. Das Wetter, morgen sonnig und mild, im Flachland gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Rauchverbote, für ihn galten sie nicht. Helmut Schmidt rauchte wann und wo es ihm passte. Für Schmidt galten andere Gesetze. Er hatte quasi einen Sonderstatus in Deutschland. Heute ist der scharfsinnige und spitzzüngige Altkanzler in Hamburg gestorben. Aus Berlin, Peter Vögerli.
Willen und Zigarette. Beides hatte er bis fast zum Ende. Und wie?
Die Wirtschaft der Welt ist durch die Explosion der Ölpreise um 300-400% heute teurer als im September, Oktober vorigen Jahres. Die Weltwirtschaft ist durch diese Verwerfung in eine Krise geraten, die ihr nicht begreifen wollt. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns, statt mit den ökonomischen Bedingungen, mit denen wir es zu tun haben.
Das ist Helmut Schmidt, wie er 1974 seinen Genossen die Leviten liest. So, wie man ihn kannte. Scharf und scharfsinnig. Der Reihe nach. Helmut Schmidt wird am 23. Dezember 1918 geboren. Trifft schon als Kind seine spätere Frau Loki, die ihm bei Matheaufgaben hilft. Im Zweiten Weltkrieg ist er Oberleutnant. Nach dem Krieg lernt er Demokratie. Demokratie, welche viele Deutsche nicht kannten.
Bis dahin habe ich nur gewusst, dass die Nazis gegen die Demokratie sind. Aber warum man für die Demokratie sein sollte und was eine Demokratie überhaupt sein konnte, das habe ich in der ganzen Nazizeit nicht gelernt.
Schmidt macht Karriere als Innensenator in Hamburg, als er während der großen Flut 1962 eigenmächtig Bundeswehr und Polizei dirigiert, ohne die Kompetenzen zu haben. Als Verteidigungsminister, als Finanzminister und nach dem Rücktritt von Willy Brandt als Bundeskanzler von 1974 bis 1982. 1977 dann die große Bewährungsprobe, der deutsche Herbst. Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, der einstige Offizier Schmidt lässt das entführte Flugzeug stürmen, befreit die Geiseln, aber der zuvor entführte Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer wird ermordet. Schmidt habe die junge Demokratie erfolgreich gegen den Terror der RAF verteidigt, bilanziert Josef Joffe, Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, im Gespräch mit Radio SRF.
Schmidts große Leistung besteht darin, dass er diese Republik in ihrer finstersten Stunde, dass er in diesem Moment klaren Kopf, feste Nerven bewahrt hat und trotz dieser Bedrohung den liberaldemokratischen Charakter dieser Republik bewahrt hat. Das war die erste große Nagelprobe der jungen Demokratie und die hat Deutschland unter Helmut Schmidt bravourös bestanden.
Schmidts politisches Versagen, er erkannte die Bedeutung der Ökologie nicht. Die Grünen, eigentlich der linke Flügel der SPD, gingen den Sozialdemokraten von der Fahne. Den Jungen war der einstige Offizier Schmidt fremd. Schmidt zog Anfang der 80er Jahre den NATO-Doppelbeschluss durch, die Stationierung amerikanischer Pershing im Gegenzug zu den sowjetischen SS-20-Raketen, aber er verlor so die Machtbasis in der SPD. Die FDP wechselte 1982 in ein Bündnis mit der CDU-CSU unter Kohl. Schmidt wurde abgewählt und als Elder Statesman zu einer Ikone in Deutschland. Als Herausgeber der Zeit als Weltstaatsmann. Es war ihm nicht vergönnt, ganz große Politik zu machen, sprich die deutsche Einheit zu gestalten.
60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krisen, Konflikten und Kriegen. Wie die Schweiz im Hintergrund die Fäden ziehen will, um all dies zu verhindern, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Fabian Schlup.
Die Firma Sia Abrasives, eine Tochter des Bosch-Konzerns, plant in Frauenfeld rund 260 von 720 Stellen zu streichen. Ein Teil der Produktion solle nach Osteuropa verlegt werden, teilt das Unternehmen mit. Als Grund nennt sie ja unter anderem die starke Aufwertung des Schweizer Frankens und einen verschärften internationalen Wettbewerb. Das stark exportorientierte Unternehmen fabriziert in Frauenfeld Schleifmittel, die etwa für Schleifpapier benötigt werden. In Rumänien hat Staatspräsident Klaus Iohannis den parteilosen Agraringenieur Dacian Cioloș für den Posten des neuen Regierungschefs vorgeschlagen. Wenn das Parlament den 46-jährigen früheren EU-Landwirtschaftskommissar wählt, soll er eine Technokratenregierung bilden. Cioloș würde Nachfolger des Sozialdemokraten Victor Ponta, der letzte Woche wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten ist. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat dem Doping-Kontrolllabor in Moskau vorläufig die Akkreditierung entzogen. Die WADA reagiert damit nach eigenen Angaben auf einen Bericht ihrer Ermittler. Im Bericht werden die russischen Sportbehörden beschuldigt, systematisch Dopingfälle vertuscht zu haben. Damit dürfe das Labor vorläufig für die WADA weder Urin noch Blutproben untersuchen. Das Moskauer Labor könne den Beschluss der WADA innert 3 Wochen beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne anfechten. Öl ist seit Monaten besonders billig zu haben. Dieser tiefe Ölpreis freue zwar die Konsumentinnen und Konsumenten, er berge auf lange Sicht aber auch Gefahren. Das schreibt die Internationale Energieagentur IEA in ihrem Jahresbericht. Der tiefe Preis mache die Welt abhängiger von Ölproduzenten aus dem Nahen Osten, denn diese könnten besonders billig Öl fördern. Eine solche Machtkonzentration würde laut der IEA die Versorgungssicherheit gefährden. Trotz allem gibt die IEA leichte Entwarnung. Sie geht nämlich davon aus, dass der Ölpreis bis 2020 wieder steigen wird. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.853 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.0765 gehandelt, der Dollar zu 1.0067.
Info 3 Abend.
Dicke Post gab's heute aus London für Brüssel. Der britische Premier David Cameron stellte seine Bedingungen für den Verbleib in der EU. Darüber soll er bekanntlich das britische Stimmvolk bis Ende 2017 entscheiden. Cameron will die Sozialleistungen für Ausländer einschränken, die in Großbritannien Arbeit suchen. Weiter fordert er, dass die Briten ein Vetorecht gegen manche EU-Gesetze haben und die Verpflichtung zu immer engerer Integration in die EU soll nicht mehr gelten. Zugeschaltet ist jetzt unser EU-Korrespondent Oliver Washington. Wie kommen denn die Forderungen der Briten in der EU-Zentrale an?
Ja, die EU-Zentrale hat ziemlich pointiert Stellung genommen. Sie hat klipp und klar gesagt, dass einzelne Forderungen Camerons, ich zitiere, hochproblematisch seien. Bei anderen seien Kompromisse hingegen durchaus denkbar.
Die EU zeigt sich in verschiedenen Fragen verhandlungsbereit. Kann sie denn überhaupt die Freizügigkeit einschränken, so wie die Briten das fordern? Immerhin ist das ein zentrales Prinzip der EU.
Das ist genau derjenige Bereich, den die Kommission als hochproblematisch bezeichnet. Und auch für einzelne Mitgliedstaaten kommt das nicht in Frage. Denn konkret würden die Forderungen Camerons dem Grundsatz der EU fundamental widersprechen. Denn innerhalb der EU haben alle EU-Bürger die gleichen Rechte. Das würde mit Camerons Forderungen nicht mehr gelten. In Großbritannien würden dann Briten gegenüber allen anderen bevorzugt. Und deshalb sehe ich heute hier eben auch kein Entgegenkommen gegenüber Cameron.
Reden wir über das Beispiel Vetorecht, das die Briten jetzt fordern. Das soll auch für einige andere EU-Länder gelten, sagt Cameron. Kann die EU so überhaupt noch wichtige Projekte anpacken?
Also wenn die nationalen Parlamente tatsächlich ein Veto haben sollen gegen EU-Projekte, könnte dies die EU tatsächlich blockieren, das ist klar. Und trotzdem spricht eben auch einiges für die Stärkung der nationalen Parlamente, weil Bürger zu Hause fühlen sich repräsentiert in diesen nationalen Parlamenten, und wenn man diese Parlamente stärken würde, könnte man so den Menschen eben auch verstärkt das Gefühl geben, dass sie auch bei der EU verstärkt mitreden können. Es hängt vieles davon ab, wie das ausgestaltet ist, aber in diesem Bereich kann ich mir einen Kompromiss durchaus vorstellen.
Wenn die Briten Sonderrechte für sich einfordern, ist es ja nur eine Frage der Zeit, dass andere Länder nachziehen. Weshalb will sich die EU denn überhaupt auf Verhandlungen einlassen?
Ja, die EU hat gar keine andere Möglichkeit, als mit Großbritannien zu verhandeln. Denn wenn die EU nicht verhandeln würde, würde Großbritannien die EU wohl verlassen. Und das wäre für Brüssel ein Erdbeben, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ich erwähne zwei Punkte. Es würde erstens die Position der EU weltpolitisch massiv schwächen und es würde zweitens das europäische Projekt massiv schädigen, denn es ist ja ein Grundsatz der EU, dass sich die Mitgliedsländer immer stärker einander annähern sollen. Und wenn nun plötzlich ein Land diese Union verlassen würde, wäre das der Beleg, dass auch die EU umkehrbar wäre, dass die EU scheitern könnte. Und das wäre schon ein gewaltiges Ereignis und deshalb ist man eben auch verhandlungsbereit.
Einschätzungen von Oliver Washington, EU-Korrespondent von Radio SRF, an einer etwas schlechten Leitung.
Info 3 Abend.
Die Schweiz will mehr. Mehr vermitteln auf der Welt, mehr verhandeln, mehr gute Dienste leisten. So will sie versuchen, einige der vielen Konflikte auf der Welt zu beenden. Die Friedensmediation sei das Kerngeschäft der Schweizer Außenpolitik und sie solle verstärkt werden. Max Ackermann.
Krisen, Konflikte, offene Kriege, die Welt scheint aus den Fugen zu sein. Und das sind nicht einfach fremde Händel, die uns nichts angehen, sagt Botschafterin Heidi Grau. 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, das ist auch unser Problem.
Das betrifft uns ganz direkt und von dem her haben wir natürlich auch ein Interesse, sehr direkt Einfluss zu nehmen auf die Ursachenbekämpfung, dass die Konflikte, die bestehen, rasch gelöst werden können, dass Menschen idealerweise zurückkehren können in ihre Heimat.
Heidi Grau ist Chefin der Abteilung Menschliche Sicherheit im Eidgenössischen Außendepartement. Dort hat man sich in den letzten Jahren viel Wissen angeeignet über die sogenannte Friedensmediation, also die von zwei oder mehreren Konfliktparteien gewünschte Schlichtung durch einen unabhängigen Vermittler. Besonders sichtbar wurde die Schweizer Friedensdiplomatie letztes Jahr im Rahmen der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Botschafterin Heidi Tagliavini spielte damals in der Ukraine eine prominente Rolle.
Als sie vermittelt hat, es auch geschafft hat, ein Abkommen auszuhandeln zwischen der ukrainischen Seite und der russischen Seite beziehungsweise dann dem östlichen Teil der Ukraine.
Solch sichtbare Erfolge sind allerdings selten. Viel häufiger ist die diplomatische Knochenarbeit hinter den Kulissen. Es geht um Unterstützung bei technischen Details, zu Abkommen und Verträgen, um Hilfe in Verfassungsrecht oder bei der Umsetzung eines Waffenstillstandes. Solche Dienstleistungen seien zunehmend gefragt, weiss Botschafterin Grau, und die Schweiz wolle deshalb angehende Diplomaten verstärkt in Mediationsarbeit ausbilden.
Indem wir sie schon früh in der Karriere einen Konfliktkontext arbeiten lassen, dass wir ihnen multilaterale Erfahrungen geben, beispielsweise in einem UNO-Kontext, der sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über Konfliktverhinderung und Konfliktnachsorge sprechen.
Immer in der Überzeugung, dass Friedensförderung irgendwo auf der Welt allen nützt, auch der Schweiz.
So viel Info 3 für heute. Weitere Nachrichten und Hintergründe gibt's auf srf.ch/news. Heute Nachmittag verantwortlich Kevin Kahnes und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.